ARD.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrisch. Tja, alle freuen sich drauf, ich auch. Bald sind wieder Sommerferien. Ich habe zum Beispiel gerade meine zwei Koffer vom Speicher geholt und mal so eine Art Frühjahrsputz gestartet. Diese ganzen Klebereste von den Baggage-Tags, das sah einfach nur noch ekelhaft aus. Aber das Abknippeln ist doch einfach der Horror. Ich habe es mit einem Föhn versucht, mit einem Schwamm, mit Seife, Waffenöl, Waschbenzin, so einer komischen chinesischen Tinktur aus Bangkok und am Ende kochendes Wasser. Und ja, jetzt blinkt auch wieder alles. Also ready for takeoff. Nur wohin mit diesem schönen neuen Rollkoffer? Weil alle packen ja die Koffer und manche Ecken in der Welt sind inzwischen so überlaufen, es ist nur noch verrückt. Also wie sieht da ein schöner Urlaub aus? Und zwar für die, die losfahren oder losfliegen und für die, die wir besuchen und manchmal ja auch heimsuchen, sprechen wir heute drüber im Weltspiegel-Podcast. Mit dabei sind Anja Miller, die gerade in Venedig war, wo jeder neuerdings eine Eintrittskarte kaufen muss. Christina Böker war auf den Kanaren, wo einige Einheimische so verzweifelt sind wegen der vielen Touristen, dass sie in den Hungerstreik treten. Richard Klug erzählt uns vom Urlaub auf dem Tafelberg in Kapstadt. Jenny Johnson von den Strandpartys in Bali und Uli Menken in Tokio erzählt uns vom Fuji, dieser Mega-Vulkan, den neuerdings so viele Leutchen besuchen, dass die Behörden jetzt sogar versuchen, ihn zu verstecken. Uiuiui, wie soll das gehen? Erzählt er uns gleich. Dass ein Espresso auf dem Markusplatz in Venedig 15 Euro kostet oder ich glaube sogar neuerdings 18, das ist ja inzwischen kalter Kaffee. Was gerade so richtig Schlagzeilen gemacht hat, dass die Stadt jetzt auch noch Eintritt nimmt. 5 Euro pro Person, ist das eine gute Idee? Fragen wir mal Anja Miller, unsere Korrespondentin in Italia. Hi Anja.
Hallo Philipp.
Du warst in Venedig, ne? Wie war's? Voll?
Unglaublich. Also ich war jetzt zur Biennale einmal da und dann eben zum Start dieses Tickets. Und da ist es tatsächlich so, du kannst ja in Venedig mit dem Zug sozusagen mitten reinfahren an den Canal Grande. Und wenn du da rauskommst, wirst du bereits in die Stadt reingeschleust. Also damit es an den Anlegestellen der Vaporetti nicht so voll ist. Und mir tun dann wirklich in dem Moment auch schon so ein bisschen die Einheimischen leid, die ja da mit Kinderwagen, mit ihren Einkäufen oder auch mit dem Rollstuhl auf diese vollkommen überfüllten Vaporetti müssen. Und das ist einfach ab April bis eigentlich Ende Herbst ist das der Alltag der Menschen in Venedig.
Die schlängeln sich an den Touristen vorbei, die mir auch manchmal ein bisschen leid tun, weil die dann vielleicht mit ihrem schweren Rollkoffer über die Brücken und das Kopfsteinpflaster müssen, um dann zu ihrer Übernachtungsgelegenheit zu kommen. Also es ist wirklich ein riesengroßes Gewusel in diesem Ort.
Ja, genau. Also die ganze Infrastruktur ist natürlich sehr, sehr kompliziert in Venedig. Also du machst alles zu Fuß, was natürlich auch irgendwo sehr schön ist. Du triffst ja auch Leute und das ist ja auch so eine Eigenart der Venezianer, die sind ja auch wahnsinnig nett und freundlich. Also wenn du dir als Tourist oder als jemand, der dort zum Arbeiten hingeht, auch mal ein bisschen Zeit nimmst, mal was Nettes zu sagen und freundlich zu grüßen oder dich zu bedanken, wird das ganz positiv auch aufgenommen. Also Venezianer sind wirklich sehr, sehr, sehr nette Menschen, nur sie mögen es halt nicht, wenn man nur so an ihnen vorbeiwuselt, statt einfach auch mal stehen zu bleiben und freundlich zu sein.
Ich habe mal 2 Nächte in Venedig selbst übernachtet und merkte, dass es ja eben doch auch viele, viele Tagestouristen gibt. Also Urlauber, die morgens kommen, sich Venedig XXL geben, ja das volle Programm und dann abends wieder verschwunden sind. Und ich erinnere mich, dass wir auf dem Markusplatz standen und wir waren fast alleine. Verrückt, das ist so eine Stadt wie Ebbe und Flut. Tagsüber rappelvoll und abends ist es im Grunde so ruhig wie auf dem Dorf.
Ja genau, aber das ist natürlich auch ein Teil des Problems. Denn sehr viele Menschen, also Einheimische, leben eben gar nicht mehr in Venedig. Die verlassen einfach diese Stadt, weil sie nicht attraktiv ist für Familien. Es wird viel zu wenig in den sozialen Wohnungsbau gesteckt, in Schulen, in Unternehmen und Jobs, die nichts mit dem Tourismus zu tun haben. Es ist deswegen, und das ist ja auch immer der Vorwurf an Venedig, irgendwo auch zu so einer Touristenkulisse verkommen. Also die Familien ziehen nach Mestre oder außerhalb von Venedig in Vororte. Dann ist es so, wie du es gerade beschrieben hast, dann ist im Prinzip Venedig abends ja eigentlich oft nur noch so eine Theaterkulisse, aus der die Zuschauer und Besucher gegangen sind.
Neuerdings gibt es eine Gebühr für alle, die Venedig besuchen wollen. Man fragt sich ja fast, warum sind die erst jetzt auf die Idee gekommen, ne? Warum hat die Stadt sich dazu entschlossen?
Ja, also eigentlich gibt es diese Ideen schon seit Jahren. Also es wird seit Jahren diskutiert, es werden Masterpläne gemacht, es wird im Stadtrat gestritten. Und eigentlich am Ende war es, muss man schon sagen, wahrscheinlich vor allem die Drohung der UNESCO, Venedig auf die rote Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen, dass dann jetzt die momentane Stadtverwaltung gesagt hat, also jetzt müssen wir mal hier in die Pötte kommen. Dann ist noch mal weiter gestritten worden. Es sind ja fast 200 Ausnahmen vorgesehen. Also wenn du dir das mal durchliest, das war schon ein wirklich sehr, sehr aufwendiges bürokratisches Monsterfass, das dann da am Ende an den Start gegangen ist.
Als erste Stadt der Welt verlangt Venedig neuerdings Eintritt. Und zwar von seinen Tagestouristen. 5 Euro muss bezahlen, wer durch die historischen Gassen schlendern oder auf der berühmten Rialto-Brücke posieren will. Allein in der ersten Woche hat die Stadt 700.000 Euro eingenommen. Viel mehr als erwartet. Im Moment läuft noch eine Probephase von insgesamt 29 Tagen, an denen die Gebühr fällig wird. Bis zum 14. Juli beispielsweise sind die meisten Wochenenden betroffen. Tagestouristen können sich online registrieren und gleich bezahlen. Kein Ticket braucht, wer in Venedig lebt, wer dort arbeitet oder zum Beispiel studiert. Oder wer in Venedig eine Nacht verbringt. Fürs nächste Jahr übrigens plant Venedig schon den Eintritt von 5 auf 10 Euro zu erhöhen. 5 Euro klingt ja erstmal nicht so super viel. Du hast bestimmt mit Touristen drüber gesprochen, ne? Wie finden die das, dass die jetzt eine Gebühr bezahlen sollen?
Also es ist unterschiedlich. Viele, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, das ist jetzt auch schon egal. In einer Stadt, wo du für alles so viel Geld zahlen musst, für die Übernachtung, fürs Essen, für einen Kaffee, für einen Aperol Spritz, da machen diese 5 Euro auch schon nichts mehr aus. Andere, die seit Jahren immer wieder kommen und die Stadt wirklich lieben, sagen, das kann nicht sein, dass man hier wie für ein Museum jetzt einen Eintritt bezahlen muss, weil das ja auch irgendwo dein Verhältnis zu dieser Stadt beeinflusst. Also in dem Moment wird das ja plötzlich wirklich eigentlich nur noch so eine Museumsstadt. Und dann gibt es natürlich auch die Kritik, ja, was kriegt man denn dafür eigentlich? Also Eintritt für eine Stadt, eigentlich gilt ja Bewegungsfreiheit in der EU. Jetzt zahlt man da Eintritt und für was eigentlich? Also es gibt sehr unterschiedliche Stimmen, aber die meisten hat es ganz offensichtlich auch überhaupt nicht abgehalten.
Was sagen die Einheimischen denn? Also nett und freundlich, hast du gesagt, sind die Venezianer, die sicherlich auch unter dem Besucheransturm ächzen, jetzt diese Gebühr. Wie finden die das?
Also es gab einige Gruppierungen, die dagegen protestiert haben. Das waren auch so Kultur- und Freizeitvereine, die eben auch sagten, es gibt ja dieses Grundrecht auf Bewegungsfreiheit. Das kann nicht sein. Und außerdem reduziert das Ticket ja die Anzahl der Gäste gar nicht. Das hat sich tatsächlich auch gezeigt. Bereits in den ersten 8 Tagen wurden 700.000 Euro eingenommen. Das war eigentlich veranschlagt für diesen gesamten Zeitraum von 29 Tagen. Also daran siehst du ja auch, es reduziert ja überhaupt nicht. Die Einheimischen fühlen sich auch natürlich eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit. Du musst ja auch als Einheimischer, wenn du kontrolliert wirst, dieses Dokument vorlegen, dass du Einheimischer bist. Also das alles und dieses Eintritt wie für einen Vergnügungspark, dann dieses Datensammeln, also das wird schon alles von vielen wirklich sehr, sehr kritisch gesehen. Und natürlich so der Hauptpunkt in der Kritik der Einheimischen ist ja, warum tut man nicht mehr für den sozialen Wohnungsbau, für Schulen, Jobmöglichkeiten und Familien, statt einfach dieses Eintrittsgeld hier zu erheben.
Hast du den Eindruck, du hast ja gerade gesagt, dass es so ein bisschen auch von der Druck von außen war, der dazu geführt hat, dass es jetzt so eine Gebühr gibt. Hast du den Eindruck, dass vielleicht Orte auch ein bisschen gezwungen werden müssen, sich gegen den Ansturm von Touristen zu wappnen, sei es mit einer Gebühr oder mit Zugangsbeschränkungen oder? Also dass der Wunsch, Touristen anzuziehen, vielleicht doch so groß ist, dass man gar nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidungen ist und diesen Druck von außen braucht?
Ja, also bei Venedig habe ich den Eindruck, weil auch beispielsweise diese Beschränkungen für die Kreuzfahrtschiffe in Venedig, der Druck kam auch von außen, von der UNESCO. Da kam schon mal diese Drohung, wir streichen euch wir tun euch auf die Liste des gefährdeten Welterbes. Also die UNESCO musste schon mal Druck auf Venedig ausüben, als es um die Frage der Kreuzfahrtschiffe geht. Also offenbar ist es so, dass Venedig diesen Druck braucht, um was zu tun. Aber die Frage ist ja, was tut man? Also viele Orte überlegen ja jetzt Maßnahmen, weil der Städtetourismus boomt ja. Und es sind ja dieses Jahr noch mehr Touristen erwartet als letztes Jahr. Aber andere Städte machen es halt so, dass sie beispielsweise die Gebühren für bestimmte Dienstleistungen erhöhen. Capri hat beispielsweise die Anlegegebühr verdoppelt für Boote. Oder Cinque Terre hat auch beispielsweise die Zugticketpreise erhöht. Aber in Venedig zahlst du eben Eintritt, ohne eigentlich eine Leistung dafür zu bekommen.
Das schöne Wetter und einen wunderschönen Anblick, denke ich.
Den das kriegt auf jeden man Fall, da. Ja, genau.
Anja Miller aus unserem Studio in Rom. Ich danke dir sehr herzlich.
Ich danke dir.
Wir gucken gleich auf eine andere Lieblingsregion der Deutschen, die Kanaren. Aber erstmal ein kurzer Ausflug nach Indonesien und Südafrika.
Hier ist Jennifer Johnston aus dem ARD-Studio Singapur. Wir reisen für Recherchen immer mal wieder auf die Ferieninsel Bali nach Indonesien. Und wie viele Touristen da mittlerweile sind, das sieht man schon am Flughafen. Wenn ich da ankomme, warten hunderte Taxifahrer in einer Reihe mit einem Schild in der Hand auf ihre Gäste, hinter einer Absperrung schon fast gepfercht. Wenn man in beliebten Ecken auf der Insel unterwegs ist, zum Beispiel in Ubud, im Zentrum des Landes, zwischen den Reisterrassen, dann kommt man im Auto teilweise gar nicht vom Fleck. Die Straßen sind total verstopft und nur die Roller schaffen es noch, sich ein bisschen durchzuschlängeln und fortzubewegen. Man braucht also ziemlich viel Geduld, weil die Straßen einfach viel zu schmal sind. Die Infrastruktur ist nicht darauf ausgelegt, dass Millionen Touristen jedes Jahr nach Bali kommen. Das führt auch zu einem Problem beim Müll und der Müllentsorgung. Müllhalden sind teilweise und immer wieder überfüllt. Und auch Korallenriffe wurden zerstört und werden zerstört durch Sonnencreme, durch den Abbau von Korallen für den Hotelbau. Oder jetzt ganz bald wird ein großes Riff zugeschüttet vor der Küste, um einen breiteren Strand für die Touristen aufzuschütten. Und was auch zu beobachten ist, dass vieles einfach sehr kommerziell ausgeschlachtet wird, wodurch die lokale Kultur teilweise auch verloren geht. Die Insel wird immer westlicher, die Cafés, die Restaurants und die Balinesen haben das Gefühl, da ihre eigene Heimat teilweise zu verlieren.
Ich heiße Richard Klug und bin Korrespondent für das südliche Afrika mit Sitz in Johannesburg. In Südafrika gibt es eigentlich nur zwei Orte, an denen mit Überfüllung gerechnet werden muss. Der berühmte Tafelberg und die südliche Hälfte des Kruger Nationalparks. Beim Tafelberg ist es der Monat Dezember. Da sind in Südafrika die großen Ferien und auch eine Menge inländischer Touristen ist in Kapstadt. Über das Jahr verteilt nutzen über 1 Million Touristen die Seilbahn. Im Kruger Nationalpark ist es ebenfalls der Monat Dezember und auch da sind es sehr viele südafrikanische Touristen, auch hier über 1 Million Besucher jährlich.
Tja, die Probleme mit zu viel Tourismus, die scheinen überall gleich. Wir holen mal Christina Böker dazu, unsere Korrespondentin in Madrid. Hi Christina.
Hi Philipp.
Du warst gerade auf den Kanaren. Die Kanaren sind ausgesprochen beliebt bei den deutschen Urlaubern. Das ganze Jahr über ist Saison, auch wenn es bei uns bitterkalt ist. Nur den Einwohnern, denen wird's zu doll. Sie sagen nicht wie in Venedig zum Beispiel, wir verlangen Eintritt, sondern sie fordern jetzt eine Obergrenze für Touristen. Die haben wirklich die Nase voll, oder?
Ja und nein. Die Demonstrierenden, die wir dort auch getroffen haben, also die Aktivisten, die die Demonstrationen dort vorbereitet haben, die sprachen auf ihren Transparenten vom Ausverkauf ihrer Inseln. Sie waren im Hungerstreik. Das klingt ja erstmal ziemlich drastisch und klingt so, als hätten sie komplett die Nase voll. Aber als wir im Vorfeld der Demos bei ihnen gedreht haben und mit ihnen länger gesprochen haben, da haben eigentlich alle zu uns gesagt, sie haben ja nichts generell gegen Touristen, gegen Touristinnen und Touristen. Aber sie haben betont, dass sie was gegen diesen unbegrenzten Tourismus haben. Vielleicht besser formuliert, unreflektierten Tourismus, der immer, immer weiter wächst. Und vor allem sind sie gegen Entwicklungen, unter denen sie selber, die einheimische Bevölkerung, dann zu leiden haben.
Übrigens, die Kanaren nicht verwechseln mit den Balearen im Mittelmeer. Die Kanaren liegen noch mal ein richtiges Stück weiter im Atlantik vor der afrikanischen Küste, ungefähr Höhe Marokko. Die Kanaren, wisst ihr, gehören zu Spanien. Von Deutschland sind es etwa 5 Stunden Flug. Und selbst im Winter gibt's fast immer Sonne. Und deswegen sind zum Beispiel La Palma, Teneriffa, Lanzarote oder Fuerteventura so beliebt bei den Deutschen. Nur ungefähr 2 Millionen Menschen leben auf den Kanaren, aber allein im vergangenen Jahr kamen mehr als 16 Millionen Urlauber. Absoluter Rekord. Und für dieses Jahr werden noch mehr Besucher erwartet. Du warst auf Teneriffa. Was nervt die Menschen dort denn besonders an den vielen Touristen?
Also wir sind mit einem von den Aktivisten über die Insel gefahren zu 2 Bauprojekten, gegen die sie schon länger protestieren. Das eine ist sehr, sehr nah am Wasser, da geht es auch um Naturschutz. Das andere, es war einfach mal ein Riesengelände, auf dem Tomaten und andere Früchte, Bananen angepflanzt wurden. Das stört erstens die Aktivisten und dann, als wir auf dem Weg dorthin waren, standen wir als allererstes mal im Stau. Das ist so ein Punkt. Die Infrastruktur auf der Insel, die reicht letztendlich nicht für so viele Touristen. Noch größer als dieses Stauproblem erscheint mir allerdings das Problem der Wohnungsnot. Für Vermieter auf den Kanaren, wie auch in vielen anderen Touristengebieten, ist es einfach sehr attraktiv, Wohnungen über die allseits bekannten Plattformen an Individualtouristen zu vermieten. Und für die Einheimischen fehlt dann dieser Wohnraum. Wir haben Leute getroffen und das fand ich wirklich erschreckend. Man fährt erst irgendwie durch eine schöne Apartmentsiedlung, wo auch viele Touristen ihre Zeit verbringen. Und dann landet man auf einer stillstehenden Baustelle, wo Menschen leben. Uns hat da ein Bewohner, der schon seit Jahren dort auf dieser Baustelle lebt, rumgeführt. Die wohnen da in Zelten auf dem Baustellengelände ohne Strom, ohne fließendes Wasser und finden einfach keine Wohnung, obwohl sie Jobs haben, zum Teil sogar im Tourismus.
Und in den Wohnungen, in denen sie gerne leben würden, machen Touristen Urlaub.
So ist es, machen Touristen Urlaub oder es gibt natürlich auch viele Menschen, die dort was kaufen. Wir haben zum Beispiel auch in einem Maklerbüro gedreht und die Maklerin hat uns erzählt, 80% ihrer Kunden seien Kunden aus dem Ausland. Zum Teil kommen sie im Moment auch aus Polen zum Beispiel. Die Leute fürchten dort den nahen Ukraine-Krieg. Und suchen sich Immobilien in Spanien und auch auf den Kanaren, ein Beispiel. Und die Maklerin sagt, die ausländischen Kunden hätten oft so viel Geld, dass sie sich relativ schnell für den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses auf den Kanaren entscheiden können. Und dadurch, allein schon durch die Schnelligkeit, mit der sie kaufen, aber dann natürlich auch durch die Summen, die sie investieren können, haben die Einheimischen keine Chance, an solche Immobilien ranzukommen.
Haben die Kanaren, haben die Spanier vielleicht auch versäumt, darauf zu gucken, ob die Insel all das aushält, diese Art von Tourismus?
Nach meinem Eindruck schon. Man muss ja einfach auch ins Kalkül ziehen, der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig und alle, die davon leben und auch die Politik, hat natürlich ein Interesse, den wichtigsten Wirtschaftszweig auch zu unterstützen auf den Inseln. Die Leute, mit denen wir gesprochen haben, die tatsächlich im Tourismus arbeiten, von der Tauchschule bis zu den Hoteliers, die haben alle gesagt, ohne Tourismus geht's letztendlich nicht auf den Kanaren. Die Hoteliers rühmen also so einerseits die Sonnenseiten ihres Geschäfts. Verständlicherweise wollen die sich vor ihre Kunden stellen und wollen nicht, dass die Kunden durch die Demonstrationen irgendwie einen schlechten Eindruck von den Kanaren kriegen. Aber sie weisen auch immer wieder darauf hin, die Hoteliers, dass 57.000 DemonstrantInnen ja nicht für alle Kanarier stehen. Die sagen, also wir haben mit jemandem vom Hotelverband gesprochen, der sagte uns, dass die Bevölkerung der Kanaren in den vergangenen 25 Jahren um 30% gewachsen sei, aber die Infrastruktur eben nicht mitgewachsen ist. Also Schulen, Straßen, Krankenhäuser, Wohnungen, das sei alles nicht mehr geworden in diesen Jahren. Und insofern sehen Sie, die Hoteliers, die Inselregierung in der Pflicht, da was zu tun.
Ich danke dir sehr, Christina.
Sehr gern.
Tja, es ist auch ein Dilemma. Touristen erwünscht, aber am liebsten irgendwie auch nicht. Venedig nimmt Eintritt, die Kanaren fordern eine Obergrenze. Gucken wir noch mal nach Bali und nach Kapstadt. Wie gehen die damit um, dass so viele Menschen so gerne dort sind?
Auf Bali hat die Regierung vor kurzem eine Touristensteuer eingeführt, auch um das Problem mit dem Massentourismus in den Griff zu bekommen. Mit dem Geld soll einmal die touristische Infrastruktur verbessert, erneuert werden, es soll auch das massive Müllproblem angegangen werden und am Ende auch ein paar Urlauber abschrecken, nach Bali zu kommen. Allerdings wird das bei einer Steuer von rund 10 Euro pro Person vermutlich weniger passieren. Die Regierung weist aber auch immer mehr auf Verhaltensregeln hin, sei es mit Flyern am Flughafen, was eine Weile gemacht wurde, oder auch über die Hotels. Da wird also immer wieder gesagt, kleidet euch bitte angemessen und verhaltet euch angemessen, wenn ihr einen Tempel besucht. Die Balinesen sind ja sehr religiös. Der Hinduismus spielt eine große Rolle im Alltag. Überall im Stadtbild sind Tempel präsent. Es gibt immer wieder Zeremonien. Und die Balinesen fordern einfach immer stärker, dass die Touristen ihre Traditionen achten und sich an die Regeln halten und sich eben nicht wie der König oder die Königin der Insel aufführen.
Wenn es im Kruger Nationalpark im Osten Südafrikas vorauszusehen ist, dass zu viele Besucher kommen, dann wird die Zahl der Eintrittskarten reduziert. Deshalb kommt es zum Beispiel an einem heißen und sonnigen Wochenende schon morgens ab 4 Uhr zu langen Warteschlangen an den Eingängen. Am Tafelberg in Kapstadt wird die Kapazität durch die Seilbahn bestimmt. Maximal 65 Menschen passen in eine Gondel. Alle 15 Minuten fährt eine nach oben. Nachmittags gehen Mitarbeiter der Seilbahn zu den Wartenden und geben zu erkennen, dass es sich schon bald nicht mehr lohnen wird, nach oben zu fahren.
Und jetzt ganz zum Schluss nach Tokio fragen wir mal unseren Korrespondenten Uli Mentgen. Hi Uli.
Hallo aus Tokio.
Wir haben uns ja leider knapp verpasst. Ich war auch gerade in Japan, bisschen auf den Spuren der Vergangenheit unterwegs, weil ich früher selbst Korrespondent in Tokio war. Aber wie ich da so durch die Straßen spaziere, habe ich gemerkt, ich liege voll im Trend. Japan wird gerade wirklich überrollt von einer Welle von Touristen. Shibuya habe ich selten so voll erlebt. Oder wer auf die wirklich wahnsinnig schönen Rooftop-Aussichtsplattformen will, der muss eigentlich Wochen im Voraus buchen, weil so viele Touristen auch genau dahin wollen. Uli, was ist los bei euch? Warum wollen alle gerade nach Japan?
Ich weiß gar nicht, ob das plötzlich ist. Es gibt einfach sehr viele Japan-Fans, die auch lange nicht herkommen konnten. Da war ja die Corona-Pandemie, da ging das nicht. Und dann war Japan eben auch für viele nicht unbedingt ein Reiseziel, das man mal so eben aus der Portokasse bezahlen kann. Das ist ja ganz schön weit weg. Aber inzwischen ist es so, dass die Landeswährung Yen erheblich abgebaut hat, um es mal so zu sagen. Japan ist also für Ausländer sehr viel billiger geworden. Das merkt man vor allem in der Gastronomie. Es ist wirklich sehr preiswert geworden und das zusammen mit der Tatsache, dass Japan schon immer ein interessantes Reiseziel war, dass Reisen hier auch sehr sicher und bequem ist mit einer sehr guten Infrastruktur der berühmten japanischen Bahn, das macht Japan im Moment besonders beliebt, auch bei deutschen Touristen.
Viele Touristen kommen zum Shoppen gerade, aber es gibt noch einen anderen Grund, ne? Social Media.
Ja, absolut. Das Reiseverhalten und die Planung der Touristen hat sich eben auch stark verändert. Heute ist das so, dass Influencer sehr starken Einfluss darauf haben, welche Reiseziele die Menschen auswählen. Und weil der Algorithmus in den sozialen Netzwerken eben so funktioniert, wie er nun mal funktioniert, spielt er auch öfter aus, zeigt öfter an, was sowieso schon beliebt ist. Und das führt dazu, dass Leute eben noch häufiger Orte angezeigt bekommen, Empfehlungen angezeigt bekommen zu Orten, die ohnehin schon total überlaufen ist. Und so kann man sagen, die neue Art der Reiseplanung, insbesondere der jüngeren Touristinnen, die über Social Media läuft, die sich anregen lassen, inspirieren lassen von Reiseinfluencern, die führt leider eben auch dazu, dass es zu Übertourismus kommt.
Ich habe in meiner Zeit in Japan so einen schönen Spruch gehört, ein richtiger Japaner muss einmal im Leben auf den Fuji, aber nur ein Idiot geht zweimal. Den meisten reicht ja ins... Warst du auch schon obendrauf?
Obendrauf nicht, das ist auch eine richtige Strapaze, aber als Reiseziel ist das natürlich sehr beliebt. Man muss ja auch nicht unbedingt hochsteigen. Es gibt auch Orte, wo man einfach einen wunderbaren Blick auf diesen schönen Berg hat, der ja traditionell in Japan als heilig gilt und der immer eine schneebedeckte Spitze hat. Und der Blick auf diesen Berg, der ist wunderbar. Und da gibt es jetzt zum Beispiel einen Ort, der heißt Fuji Kawaguchiko, hat also den Namen des Bergs auch schon sozusagen im Namen der Stadt mit drin. Und Dort ist der Blick auf den Fuji besonders schön, aber groteskerweise gibt es da ausgerechnet einen Parkplatz vor einem Supermarkt, wo besonders viele Touristen hinwollen. Hat auch mit Social Media zu tun, weil vor anderthalb Jahren mal jemand im Netz das prominent gepostet hat, dass man vor diesem Supermarkt so wunderschön auf den Fuji gucken kann. Da ist dann auch immer der Supermarkt im Hintergrund, aber das finden die gerade schön. Der passt auch farblich ganz gut dazu und das symbolisiert offenbar für die Menschen auch einiges. Der Supermarkt als Symbol für das moderne Japan, dahinter das traditionelle Japan mit dem Berg, der sich genau über dem Dach des Supermarkts zu erheben scheint. Und dieses Foto, das ist so begehrt, dass da täglich tausende Menschen in diesen kleinen Ort strömen und das Fass da buchstäblich zum Überlaufen bringen.
Und Uli, wir dürfen es verraten, du warst auch da und zwar nicht alleine, sondern mit deinem Kamerateam.
Ja, ganz genau. Und wir haben mit angesehen, wie Menschen Schlange stehen auf der Straße, um auf diesem Foto-Hotspot zu posieren, um genau an dieser Stelle ein Foto zu machen. Der Partner, die Partnerin steht dann auf der anderen Seite der Straße und knipst das und dabei laufen sie dann auch gerne mal über diese sehr stark befahrene Straße. Es ist ein Heidenchaos da an dieser Stelle. Es ist laut, es geht sehr turbulent zu, es fällt viel Müll an und das finden die Leute in Fuji Kawaguchiko langsam nicht mehr so lustig.
Hast du mit denen gesprochen?
Ja, wir haben auch mit einer Anwohnerin gesprochen und wir haben auch zu hören bekommen, dass das ganz schön belastend ist für die, wenn die jeden Tag da Müll bis hin zu gebrauchten Babywindeln aus ihren Vorgärten fischen müssen. Das ist natürlich nicht schön, es gibt eine Unfallgefahr und deswegen hat die Gemeindeverwaltung von Fuji Kawaguchiko jetzt die Notbremse gezogen und das löst erst recht Aufruhr im Internet aus und macht diesen Ort noch bekannter. Die wollen nämlich da eine Sichtblende aufhängen, 20 Meter lang und 2,50 Meter hoch und das soll den Blick der Fotografen vor diesem Supermarkt auf den Berg versperren und die Situation vor Ort ein bisschen entspannen. Allerdings führt es im Moment dazu, dass noch mehr Menschen dahin fahren, um rechtzeitig noch dieses berühmte Foto zu machen, bevor dann wahrscheinlich schon in wenigen Tagen buchstäblich der Vorhang fällt und man dieses Foto an dieser Stelle zumindest nicht mehr machen kann.
Hast du auch ein Foto gemacht, ein Selfie?
Mehr als eins, natürlich nicht von mir vor dem Gipfel, aber von dieser ganzen Szenerie, die war schon von einer Qualität, wie ich das noch nie gesehen habe. Wenn man kommt da mit sehr vielen Menschen aus sehr unterschiedlichen Ländern ins Gespräch, mal aus Venezuela, mal aus Schweden, mal aus Australien. Und wenn man fragt, wie habt ihr denn von diesem Ort erfahren? Ja, habe ich bei TikTok gesehen, habe ich bei Instagram gesehen und wir haben gehört, dass hier demnächst der Vorhang stehen soll, da wollten wir nochmal schnell vorbeikommen. So geht das da den ganzen Tag von morgens bis abends.
Der Fuji ist ein beliebtes Reiseziel für alle, die aus der Ferne ein Foto machen wollen und das im Internet posten wollen. Aber man kann natürlich auch draufsteigen und sich diese Tortur antun. Von, ich glaube, Juli bis August, ein relativ kurzes Zeitfenster, kann man da hochkraxeln, 3700 irgendwas Meter. Und ich habe das einmal gemacht und musste feststellen, da oben ist ganz schön viel los. Da gibt's mitunter sogar Stau, stimmt's?
Ja, ich habe jetzt kürzlich wieder ein Foto gesehen von einer geradezu endlosen Menschenschlange da oben auf dem Weg zum Gipfel. Das ist genauso ein Ziel von Massentourismus wie der Ort, von dem ich eben erzählt habe. Und da wollen die Behörden jetzt auch versuchen, ein wenig die Zügel anzuziehen. Es soll eine technische Obergrenze von Besuchern geben, also quasi ein Mengenlimit für Touristen. Und wen es im Moment nach Japan zieht, dem kann ich nur raten, auch die Ziele anzusteuern, die vielleicht nicht so super bekannt sind, die noch unentdeckt sind. Da gibt es sehr viele und man muss keinen großen Aufwand treiben, um die zu finden.
Danke dir, Uli Mentgen in Tokio und auch euch anderen, Jenny in Bali, Richard in Kapstadt, Anja aus Venedig und Christina von den Kanaren. Ihr seht, eine Reise um die Welt heute und ihr musstet nicht mal selber los. Wie viel und wie weit soll man überhaupt noch reisen? Der Tourismus hat viele Menschen aus der Armut geholt, das stimmt, aber das gehört auch zur Wahrheit. Der Massentourismus ist unglaublich zerstörerisch, nicht nur fürs Klima. So, wenn ihr noch mehr zum Beispiel über die Instagrammer hören wollt, die sich auf einem malerischen Schotterparkplatz vor dem Mount Fuji fotografieren lassen, dann klickt euch in die ARD-Mediathek. Im aktuellen Weltspiegel findet ihr den Film von Uli Mentgen aus Tokio. Und jetzt habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Und zwar den Podcast Amerika, wir müssen reden. Dort besprechen Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni und die US-Journalistin Jiffer Bourguignon immer die Themen, die die USA im Wahljahr besonders beschäftigen. Das Ehepaar hat noch sehr viel Familie in den USA und der Riss, der die amerikanische Gesellschaft spaltet, durchzieht auch ihre eigene Familie. So wird Ingos Schwiegermutter auf jeden Fall Joe Biden wählen und Ingos Schwiegervater definitiv wieder Donald Trump. Auch wenn gegen den im Moment 4 Gerichtsprozesse laufen. Für am meisten Aufmerksamkeit sorgt der Prozess um die vermeintliche Vertuschung von Schweigegeld an eine ehemalige Pornodarstellerin. Also mal wieder viel Gesprächsstoff für die beiden. Hört doch mal rein in Amerika, wir müssen reden. Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Wenn's euch gefallen hat, dann liked uns, folgt uns, abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Darüber freuen sich Nicole Bühlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.